Herzlich willkommen bei If You Can Hear Us, dem Podcast über den amtierenden Hamburger Stadtmeister, den FC St. Pauli. Wir wollen heute in einer kleinen Sondersendung mit euch über das vergangene Derby sprechen und unsere Eindrücke und unsere Euphorie über das gelungene Spiel mit euch teilen. Wir sind wie immer ich, Tom, Christian
Moinsen.
und Soltan.
Hallo.
Jo. Und ja, für heute haben wir uns nicht so richtig eine Struktur überlegt. Wir werden es klassisch Stammtisch-Style besprechen. Und ja, will einer von euch eine Erinnerung teilen.
Ja, wir können das auch schon mal vorneweg sagen, dass es eigentlich sehr selten der Fall sein wird, dass wir ein Spiel vorne besprechen, also vor dem Spiel besprechen und dann direkt auch nach dem Spiel nur über dieses eine Spiel reden. Das ist wirklich nur eine einzige Ausnahme. Wir haben diese Ausnahmefolge auch für die Besprechung des Derbys auch nicht angeteasert, weil wir da noch natürlich vor dem Derby nicht wussten, wie es ausgehen wird. Aber wir haben auch schon uns da überlegt, wenn es gut ausgehen sollte, machen wir sowas. Und das ist halt bekanntlich richtig gut ausgegangen. Und deswegen sind wir ja hier, wie Tom das schon gesagt hat. Und dann würde ich auch halt sagen, dass, weil wir halt keine richtige Struktur haben, wie Tom meinte, gehen wir einfach direkt, fangen wir direkt mit dem Spiel an. Ja, habt ihr natürlich, und wie hat euch denn der Einlauf der Mannschaften gefallen? Das ging ja auch schon direkt ganz gut los mit dem, also ein bisschen Derby-Atmosphäre, obwohl keine Fans im Stadion waren, war schon vorhanden durch das ganze Feuerwerk.
Oh ja, also ich war jetzt ja auch nicht live am Stadion, ihr ja auch nicht, aber durch die Fernsehbilder hat man ja schon einiges aufnehmen können. Also es war ja echt, ja, ach, was wäre das für ein Fest gewesen, wenn dort Fans gewesen wären, mit dem Feuerwerk. Das war schon ein fantastischer Einlauf, würde ich sagen. Also es hat richtig Spaß gemacht. Wir waren ja die Tage davor schon im Derby-Fieber, und dann, als es dann irgendwie dann davor losging oder so, war man, oder ich war auf jeden Fall bis in die Haarspitzen, war ich gehypt.
Ja, ich fand es auch ziemlich cool. Also gerade so, dass man auch irgendwie in solchen Zeiten schafft, trotzdem zu zeigen, dass es einfach ein besonderes Spiel ist, dass man den Spielern auch zeigt, dass man als Fans auch hinter denen steht. Und ja, wie man dann auch die Busse begrüßt hat vom Stadion, sah auf jeden Fall auch gut aus. Solange das alles mit Abstand und Masken passiert, ist es ja auch vollkommen in Ordnung. Und ich glaube, es ist auch gerade gut für die neueren Spieler, die noch nie so diese Derby-Stimmung erlebt haben, dass man auch dann zeigt, wie das eigentlich so laufen kann.
Ja, genau. Also ich fand das ja auch absolut genial. Bei mir war es ein bisschen anders. Die Derby-Stimmung hat mich tatsächlich erst nach dem Feierabend gepackt. Also ich war ja auf dem Weg von der Arbeit nach Hause, und ich weiß dann ja noch, dass ich bis dahin gar nicht so richtig die Zeit hatte, darüber nachzudenken, dass heute Abend Derby ist, weil das ein sehr anstrengender Arbeitstag war. Aber ich weiß ja noch, an dem Moment, wo ich halt Feierabend hatte und mich wirklich auf dem Weg nach Hause gemacht habe, da hab ich das erst realisiert, okay, heute Abend geht es richtig los. Und dann hat mich wirklich ein Derby-Fieber gepackt, was ich eigentlich nur von Spielen kenne, wo ich selber ans Millerntor gehen konnte oder wirklich halt auch selber zum Derby konnte. Und da war ich, wie gesagt, den ganzen Nachmittag konnte ich an nichts anderes denken. Und dann haben auch die Mädels und Jungs, die halt in Hamburg wohnen, wirklich einen Empfang bereitet für die Mannschaftsbusse, wie sich das halt gehört bei einem Derby. Natürlich auch sehr Corona-konform, muss man sagen. Also einige Menschen haben auch, also wirklich die Leute, die da diese Pyrotechnik abgebrannt haben, haben auch schon wirklich ziemlich viel Abstand gehalten tatsächlich. Ich glaube, da wurde wirklich drauf geachtet. Und ja, trotzdem, man hat auch gesehen, dass selbst wenn, also die beiden Mannschaften einliefen und der Trainer vom HSV Schulle einmal umarmt und abklatscht, der war auch ein bisschen beeindruckt. Und der Atmosphäre hat man dem auch angemerkt. Ja, also der Anfang war schon mal auf jeden Fall, haben die Akteure das Beste rausgeholt, was bei mal so einem Derby ohne Fans halt rausholen kann. Ja, und dann, ja, Christian.
Achso, ja, nee, ich fand den Punkt von Tom auch gut, weil da ja auch die letzten Monate immer viel drüber gesprochen worden ist, wie man Spieler auch begeistern kann, und also eine entsprechende Stimmung versetzen kann vor solchen Spielen. Und gerade vor dem Derby, was ja wirklich einzigartig ist, und das soll es ja auch jetzt irgendwie in der Corona-Zeit auch entsprechen, ist es, also sind dann irgendwie auch die Verantwortlichen, auch die Fans, gefragt, das in das Setting so zu bringen, dass die Spieler auch in die Stimmung dann also noch zusätzlich kommen. Und ich fand, also ich war auch motiviert und die Spieler bestimmt auch, wenn du dann da so empfangen wirst und dann, also schon da mit dem Empfang und dann auch mit dem Feuerwerk und so. Also ich glaube, das hat die Spieler nochmal richtig aufgeputscht.
Ja, genau. Und das war jetzt nicht das letzte, aber bei mir zumindest das erste Mal an dem Abend, wo ich wirklich drüber nachgedacht habe, wie wäre es gewesen, wenn wir alle da gewesen wären im Stadion. Also es war wirklich so der erste Moment, wo ich dachte so, oh, na, das ist schon wirklich sehr komisch, so ein Spiel wirklich am Millerntor, wo man normalerweise halt immer da ist, von zu Hause aus anzugucken. Das war in den letzten Spielen ja auch so, aber gerade bei so einem Derby, wenn auch nochmal der Empfang dann auch ziemlich, ziemlich gut geworden ist, dann von den Fans, die dann doch um das Stadion herum waren, dann blutet so ein bisschen das Fanherz.
Naja, vor allem, also ich meine, wenn wir dann noch weitergehen und uns dann den Spielverlauf angucken, boah, und dann mit so einem späten Führungstor, da, also ich meine, da wäre ja die Hölle los gewesen. Dann.
Okay, und das war unsere Sendung. Wir sehen uns nächste Woche.
Als irgendjemand nicht mitgekriegt hat.
Ja, Christian.
Ich spoiler jetzt.
Was ist los mit dir? Wir haben uns überlegt, was hier.
Ich dachte, ich überspringe mal kurz die 87 Minuten oder so.
Ja gut, wie gesagt, wir haben ja keine Struktur vorgesehen, aber das war dann doch etwas schnell. Nee, aber wie du schon sagst, wir kommen, dann können ja auch tatsächlich zum Spielverlauf auch kommen. Der andere Hamburger Zweitligist, ziemlich gut reingekommen ist. Die waren am Anfang, hatte ich das Gefühl, auf jeden Fall, die spielbestimmte Mannschaft hatten direkt Druck gemacht. Am Anfang, da mussten nicht nur die Spieler auch vom St. Pauli, vom FC St. Pauli reinkommen, sondern irgendwie auch selber als Fan. Und dann hat man irgendwie gar nicht so richtig so, okay, jetzt ist es schon irgendwie losgegangen. Also ich habe ja auch schon irgendwie die ganze Zeit das schon gehypt. Ich habe schon morgen früh im Bett schon das Herz von St. Pauli gehört, um mich schon darauf einzustimmen. Das ging dann auf jeden Fall direkt los.
Ja, genau. Und normalerweise kennen ja mich mittlerweile auch einige Zuhörerinnen und ich stelle mich auch immer sehr als sehr pessimistisch dar. Das würde ich immer eigentlich eher die Sachen schwarz. Also das Glas ist bei mir eher halb leer als halb voll, wenn es um den FC St. Pauli geht. Aber gerade beim Derby muss ich hinzusagen, das war irgendwie von der ersten Sekunde an schon so ein bisschen anders. Also, ich meine, wir haben alle schon mittlerweile einige Derby-Siege miterlebt. Und dann diese Anfangsphase, die dann der HSV hatte, das war einfach das, was man von einem Derby-Siegspiel kennt. Das war wirklich, es war völlig normal. Als Sonny Kittel die Latte getroffen hat, ich habe ungefähr 10 Sekunden gebraucht, um Tom zu sagen, bis jetzt haben wir nur in der zweiten Liga ein Derby gewonnen, wenn Sonny Kittel die Latte in der ersten Halbzeit getroffen hat. Das war sofort meine erste Intention. Sonny Kittel hat beim 2:0 Heimsieg am Millerntor einmal die Latte getroffen in der ersten Halbzeit. Und auch beim 2:0, wo wir da waren in Volkspark, hat Sonny Kittel in der 10. Minute die Latte getroffen. Und das nach dem Freistoß, der die Latte traf, gut, war jetzt natürlich auch ein bisschen Zweckoptimismus auch dabei, aber ich dachte dann sofort so, okay, es geht erstmal so los, wie wir das halt kennen. Und das hat mich tatsächlich eher beruhigt als verunsichert. Nach dem zweiten guten Freistoß von Sonny Kittel, was dann Dejan klasse hält, da habe ich schon so eher gedacht so, ja, okay, also so richtig gut ins Spiel kommen sollen wir den HSV nicht lassen, weil das kann schon dann sehr gefährlich werden. Gerade dann nochmal Latte, hier Jung war das, glaube ich, der mit dem Kopfball auch nochmal die Latte traf. Also es war schon ziemlich, da sind dann doch ein bisschen zu sehr ins Spiel gekommen, wie es mir lieber gewesen wäre. Aber grundsätzlich hatte ich das schon im Kopf, direkt eine Parallele zu anderen Derby-Siegen hergestellt. Und das hat mich gar nicht so verunsichert tatsächlich.
Ja, guck mal, dann hattest du ja bei dem Lattentreffer von Sonny Kittel genau das gleiche Gefühl wie Timo Schulz, über den ja dann die Geschichte, oder zumindest habe ich das jetzt so nachgelesen, kursierte, dass er an dem Derby-Tag mit seinem Sohn joggen gewesen ist und anscheinend auch an einem kleinen Fußballplatz vorbei, wo ein kleiner Junge mit HSV-Trikot stand und Schulle erkannt hat und die das Derby-Spiel nachstellen wollten, beziehungsweise das ausspielen wollten, wer dann vielleicht heute Abend gewinnt. Und jeder hat einen Schuss bekommen und durfte aufs Tor schießen. Und Schulle hat ihn reingemacht tatsächlich und der Junge hat die Latte getroffen. Also 1:0 für St. Pauli und so ist es dann ja im Endeffekt auch aufgegangen. Und tatsächlich das Witzige war, und deshalb hat der Schuller in dem Moment auch daran wieder gedacht, weil der Junge ein Sonny Kittel-Trikot getragen hat. Und dann nach, ich weiß nicht, nach einer Minute oder so trifft Sonny Kittel auch die Latte und Schulz, dem ist dann anscheinend ab dem Zeitpunkt klar gewesen oder so, das wird hier heute ein Sieg und ein 1-0-Sieg.
Ja, vor allem, wie ich das dann gehört habe von Schule, hatte dann auch nochmal dem Jungen gesagt, wenn beim Spiel Sonny Kittel die Latte trifft und St. Pauli seine Chance macht, dann wird St. Pauli dann das Derby gewinnen. So hat der Schule zumindest halt gesagt,
Ja,
im
genau.
Interview, was ich dann halt gesehen habe. Gut, natürlich eine sehr krasse Geschichte, in der Tat. Aber wie gesagt,
Hollywood-mäßig.
ich finde das ja auch halt jetzt im Nachhinein, ohne wieder jetzt mal alles vorwegzunehmen, dass Sonny Kittel wirklich also in den 6 Spielen bis jetzt, die 6 Stadtderbys, die in der zweiten Liga bis jetzt stattgefunden haben, trifft Sonny Kittel dreimal, also in 3 Spielen die Latte und alle 3 Spiele gewinnt St. Pauli zu null. Ist ja auch irgendwie ein bisschen interessant.
Fast schon merkwürdig, ja.
Ja, also ist auf jeden Fall eine gute Legende, aber wie das bei Legenden ja üblich ist, ist es eigentlich auch egal, ob das jetzt stimmt oder nicht. Man kann sich die Geschichte wahrscheinlich immer wieder gut erzählen. Aber boah, Freistöße. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich da auf jeden Fall so deutlich mehr Schiss hatte als sollte. Zumindest nachher beim zweiten. Und das Gefühl noch nicht so hatte, so okay, ja, jetzt läuft es auf jeden Fall. Beim ersten Freistoß, da ja, ist Stojanovic ja auch dann nicht mehr ganz zur Ecke gegangen, wäre dann ein paar Zentimeter tiefer gewesen. Dann hätte er ihn wahrscheinlich, also Stojanovic hätte ihn auf jeden Fall nicht mehr klären können. Anders als dann natürlich beim zweiten Freistoß, wo er ja, ihn dann ja auch klären konnte.
Ja, genau, also es ist jetzt gar nicht so, dass ich da, als die Freistöße waren, dass ich da keine Angst hatte. Also natürlich hatte ich, da rutscht dann sofort das Herz in die Hose. Ich sage jetzt nicht so, dass ich das richtig entspannt und ausgeglichen verfolgt habe, wie der HSV in den ersten Minuten dann so viel Druck gemacht hat. Aber es ist, ich meine, so, wenn diese Situation schon vorbei war, dachte ich dann sofort eben an diese Parallele zu anderen Derby-Siegen. Es lief aber auch darüber hinaus, dass der HSV ziemlich torgefährlich war, auch nicht alles gut. Weil Philipp Zierreis ziemlich schnell eine gelbe Karte eingefangen hat und danach auch noch einen Foul hatte, wonach Dennis Aitekin, der Schiedsrichter des Spiels, zu ihm meinte, noch eins und dann bist du draußen. Das war schon eher etwas, was mich tatsächlich sehr beunruhigt hat. Und das waren weder die Latten, also nicht die Lattentreffer, sondern wirklich auch dass wenn wir da in der 30. Minute, also ab der 30. Minute in Unterzahl spielen, dann kann das Spiel natürlich auch ganz schnell in eine ganz andere Bahn gelenkt werden. Da fand ich das ganz gut, dass Schule Ziele jetzt ausgewechselt hat.
Ja, ich musste bei der Situation von Aitekin und Cies, als sie da zusammenstanden, musste ich an die Doku von Aitekin denken, der ja auch mal von der ARD begleitet worden ist. Und dann wurden ja auch die Aufnahmen geteilt. Und dann hat er doch auch immer gesagt, nicht ich gebe dir gelb, sondern ich mach dir gelb. Und dann musste ich auch dran denken, wie er wahrscheinlich mit Cies redet oder so. Noch einmal und ich mach dir rot. Ich mach dir rot.
Ja, ich
Hat er
kann.
wahrscheinlich gesagt, aber ich habe es nicht mitbekommen, aber war, also ja, es war total richtig, dass er dann ausgewechselt worden ist.
Ja, will ja jetzt auch nicht so zu viel wegnehmen, aber Dennis Aitekin war auch einer der Protagonisten bei diesem Spiel, über den wir noch nachher auf jeden Fall sprechen werden. Willst du noch was zum Thema sagen? Oder können wir einmal weiter?
Ja, also ich wollte dann eigentlich auch schon, wo wir auch schon kurz drüber gesprochen hatten, zum Lattentreffer dann von Gideon Jung kommen, der den ja dann auch, ja, den Ball erstmal aufsetzen lassen hat, und wollte ihn dann halt ins Tor befördern. Aber wozu ich eigentlich auch eben schon kommen wollte, dass ja, Stojanovic dann mir auf jeden Fall auch ja, deutlich besser gefallen hat. Also, dass er da auch dann, ich meine, er geht hoch zum Ball, aber der Ball trifft nur die Latte, geht ins Aus und es ist Abstoß, super gut gemacht. Also er wäre dran gewesen, wäre ein paar Zentimeter tiefer gewesen. Das finde ich halt immer gut. Also ja, wie gesagt, beim ersten Freistoß, da wäre es dann echt wirklich gefährlich geworden. Aber danach war Stojanovic einfach wirklich genau da, wo er sein musste. Und natürlich oben ins Eck, da kannst du als Torwart gar nicht hinkommen. Aber ja. Ich finde es ja richtig gut, wie er dann das gelöst hat, die Situation. Und da hatte man natürlich aber auch Glück, dass auch wieder ein Torschuss vom HSV nicht reingegangen ist. Wie, ja, wie wir schon gesagt haben, was ja auch nicht das erste Mal ist bei so einem Derby-Sieg.
Ja, vor allem, also ich meine, ich kann mich noch erinnern, ich glaube, das war die Variante, die sie so schnell ausgeführt haben, ja. Und
ja,
wo,
genau,
wo,
genau.
Wo Jung dann also komplett frei steht und wenn ihr, wenn er, also weiß nicht, wenn er ein bisschen besserer Kopfballspieler ist oder so, dann, oder wenn Terodde da gestanden hätte oder so, dann wäre es safe das 1-0 gewesen. Hm. Und so hatten wir eigentlich Glück, dass, glaube ich, Jung den Kopf, also den Ball nur streift und das Ding dann im Endeffekt noch aufprallt und dann irgendwie ja, auf die Latte springt.
Und bei Dejan wollte ich noch was zu sagen. Da fallen mir auch ziemlich viele Parallelen zu Robin Himmelmann auf. Weil, also, Stojanovic war auch so, hat eine ähnliche, zeigt ähnliche Spiele wie Himmelmann in der Tat. Er macht ja auch mal ganz, also einige Fehler, wo man denkt, so, okay, hätte er wirklich viel besser lösen können. Der hat auch nicht so eine richtige Strafraumpräsenz, wie ich mir es vom Torwart wünschen würde. Aber er hat ja auch die letzten Spielen auch so wirklich in sehr vielen Momenten Weltklassenparade gezeigt, wie wir letzte Sendung schon besprochen haben, in Hannover, dann zu Hause gegen Darmstadt beim Unentschieden und dann beim Derby, also wer beim Derby zu Null hält, ist ein Held. Also wer da kein Tor reinkriegt, obwohl der HSV vor allem in der Anfangsphase so spielbestimmt und so dominiert war, das ist überragend, finde ich. Auch wenn er jetzt wirklich dann bis auf den Freistoß von Kittel glaube ich, kein so Riesenparade hatte, aber alleine schon seine Präsenz, dass er einige Bälle wirklich ganz sicher festgehalten hat, dass bei einigen Flanken ganz gut rausgekommen ist. Also, genial. Freut mich auf jeden Fall sehr für ihn.
Vor allem fand ich dann, ich meine, ich glaube, Ziyech wurde nach einer halben Stunde ausgewechselt und danach war die Innenverteidigung ja wieder ganz neu zusammengesetzt und dann auch in dem Dreieck fand ich, hat es hervorragend geklappt.
Ja, genau. In der ersten Halbzeit gab es noch von St. Pauli eine sehr große Chance. Vom Burgstaller, was dann Ulreich eigentlich ganz gut hält. Was ganz aus der kurzen Distanz einmal.
Genau, so ein verdeckter Schuss.
Genau.
Ja, also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann hatte ja Burgstaller dann aufs Tor geschossen und der wurde ja dann geblockt. Aber dann kam ja auch Benatelli sogar auch noch fast, also ich weiß gar nicht, ob er noch zum Nachschuss gekommen ist oder fast zum Nachschuss. Aber
genau, da war auch eine Szene, wo ich dachte irgendwie, dass da, wenn du ein ganz bisschen mehr Glück hast, kannst du auch schon da in Führung gehen. Verdient wäre das vielleicht zu dem Zeitpunkt noch nicht gewesen, weil der HSV da auch ziemlich spielbestimmt waren dann noch, aber das war zumindest diese ersten Akzente auch von St. Pauli, wo wir dann auch gezeigt haben, wir haben auch Bock auf Fußball, wir können das auch heute machen, also wir können auch heute ziemlich gut nach vorne spielen und dass der HSV jetzt nicht irgendwie 90 Minuten auf ein Tor spielen wird. Und übrigens war nicht nur Zielreis gelb-rot gefährdet, sondern auch ganz frisch auch schon Jung vom HSV, der eigentlich, wollen wir schon auf die zweite Halbzeit rübergehen oder gab es noch was in der ersten Halbzeit, was ich noch sagen wollte? Weil würde ich auch schon direkt am Anfang der zweiten Halbzeit damit weitermachen, dass Guido Jung, also Guido, wie heißt er mit Vornamen? Jung?
Gideon?
Ja. Genau, dass Gideon Jung auch eigentlich direkt bei dieser Elfmeterszene vom Platz gestellt gehört. Ich weiß nicht, wie ihr dann die Szene gesehen habt, könnt ihr da mal erzählen, ob es für euch ein Elfmeter war oder nicht. Ich habe dazu eine ganz kleine Meinung, kann ich dir gleich sagen, aber könnt ihr dir mal was sonst zusagen?
Ja, also bei mir war es ähnlich. Ich glaube, Salazar schießt ihn an und er grätscht in ihn rein. Und ich glaube, Thorsten Matuschka hatte das auch gesagt, wenn Ähnliches im Mittelfeld passiert, dann ist es klar gelb-rot und Freistoß. Und ich habe jetzt auch keine Erklärung gelesen im Internet oder wie das jetzt hergeleitet worden ist, dass es jetzt kein Elfmeter war. Aber also ich fand auch, dass es klare Elfmeter war und gelb-rot.
Ja, also das sehe ich auf jeden Fall auch so. Also ich meine, Aitken zeigt erst auf den Punkt. Und dann heißt es dann vom VAR, ja gut, guck's dir lieber doch mal an. Also ob das diese klassische, wie schon so oft zitierte, wirklich klare Fehlentscheidung war. Und dann guckt er sich das auch noch selber an und sagt dann, ja gut, nee, er trifft erst den Ball und dann den Spieler. Aber wenn du im Strafraum mit beiden Füßen so mit den Sohlen voran den Gegner wegklatscht eigentlich nur, dann kannst du ja toll, dann hast du den Ball vorher getroffen, aber trotzdem ist es einfach gefährliches Spiel. Und das dann, also da weißt du ja eigentlich, wenn du dir sowas erlaubst, dann muss es auch einen Elfmeter geben. Und dann kann es eigentlich nicht sein, dass dann so eine Entscheidung auch noch zurückgenommen wird. Also wenn er erst gesagt hätte, ja okay, ist nicht, und dann guckt er sich das an und dann sagt er, ist, oder bleibt dann bei der Entscheidung, dann ist es irgendwie was anderes. Aber wenn er am Anfang entscheidet und sagt, das ist auf jeden Fall ein Elfmeter, guckt sich das an und nimmt es zurück, obwohl das einfach, ich meine, warum nimmt man sowas zurück? Das verstehe ich nicht.
Ja, vor allem, also ich meine, er hat den Ball ja dann nicht weggeschlagen oder so, sondern Salazar hat ihn angeschossen. Salazar hat ihn angeschossen und er grätscht Salazar um. Also, ja, keine Ahnung. Ich meine, im Endeffekt können wir jetzt auch uns glücklich schätzen und müßig, dass wir darüber jetzt so locker reden können oder so. Wenn wir am Ende das Spiel verloren hätten oder es unentschieden ausgegangen wäre, dann wäre die Situation jetzt wieder eine ganz andere und dann würde es wahrscheinlich riesige Aufregung darüber geben, wie die Elfmeterentscheidung jetzt zustande gekommen ist. So, ja, kann man auch damit leben.
Ja, eigentlich habt ihr alles schon zum Thema gesagt, aber weil ich mir fest vorgenommen habe, mich während der Aufnahme darüber aufzulegen, deswegen mache ich das jetzt einmal. Also ich kann das wirklich, ich kann das nicht mehr hören. Ich kann diese ganze VAR-Diskussion nicht mehr hören. Aytekin hat klare Sicht darauf, was da passiert. Jung, was Tom schon sagt, geht mit doppelt ausgestreckten Beinen, ein Fuß war sogar wirklich angezogen, also mit Sohle voran hin. Und trifft den St. Pauli-Spieler, dass er dann dabei, das einige sagen, dass er dann auch den Ball getroffen hat. Naja, gut, das ist eine Sache, ob er den Ball zuerst trifft oder nicht. Weil wenn er den Ball nicht trifft, dann ist es halt sogar auch schon glattrot. Weil er da so gefährlich von vorne mit Schwung reinspringt, dann ist ja das Mindeste, dass er den Ball auch mal trifft. Aber trotzdem ändert das nichts an der Tatsache, dass es ein klares Foul war, was ein Schiedsrichter ohne Sichtbeschränkung sofort gesehen hat und sofort auf Elfmeter entschieden hat. Und dann, wie oft haben wir schon gehört, dass der VAR nur eingreift, wenn es eine klare Fehlentscheidung vorliegt? Es lag keine klare Fehlentscheidung vor. Warum zur Hölle wird das nachgeguckt? Und wenn das nachgeguckt wird und jeder das sieht, was wir alle gesehen haben. Wie kann Dennis Aytekin darauf kommen, dass es kein Elfmeter ist? Ich verstehe das nicht. Und dann während des Spiels sagt auch noch irgendwie Tusche, dass da irgendwie er irgendwelche Nachrichten bekommen hat von irgendwelchen Sportmanagern, die ihm halt irgendwie schreiben, dass es irgendwie kannst du geben, musst du nicht und so weiter. Ich weiß nicht, vielleicht sind das wirklich irgendwelche Sportmanager von Hansa Rostock, Dynamo Dresden, Hallescher FC und Energie Cottbus oder so. Aber ich glaube nicht, dass tatsächlich irgendein normaler Fußballfan, der diese Szene sieht, nicht eindeutig sagt, dass es ein Elfmeter ist. Ich kann damit, also weiß ich nicht. Ich kann mir das nicht erklären, regt mich unendlich auf, weil man sich auch betrogen fühlt. Kann man ruhig hinzusagen. Genauso hätte ich mich als Hannover-Fan auch betrogen gefühlt, als wenn ich gesehen habe, dass der Elfmeter in Hannover gegen uns nicht kriegt, wohl auch nicht gegeben. So hätte ich mich auch betrogen gefühlt. Wir nehmen gerade auf am Mittwochabend. Gerade ist das Spiel Essen gegen Holstein Kiel zu Ende. Holstein Kiel geht mit einem absoluten Witz-Elfmeter in Führung. Also wie kannst du, wenn du die Bilder zur Verfügung hast, bei dieser Szene dich darauf entscheiden, wenn du es nachgucken kannst, dass es ein Elfmeter ist? Verstehe ich nicht. Aber jetzt rede ich um den Kopf und Kragen, könnt ihr einfach übernehmen.
Ja, also ich glaube, das Problem ist gar nicht so unbedingt, ich meine, was die Fans sehen, ist halt, glaube ich, auch, da hat man immer so seine Brille auf, aber das ist einfach so das Problem der Inkonsequenz, dass du teilweise im Strafraum gibst du Sachen nicht, die du aber sonst irgendwo auf dem Spielfeld auf jeden Fall gegeben hättest, oder andersrum, es ist einfach total inkonsequent und wenn du den, und auch wann jetzt entschieden wird, ob du jetzt den VAR einschaltest oder nicht, das wird auch irgendwie komplett, also da, das ist doch einfach, da klickt keiner durch und es ist nicht nur so, dass nur die Fans nicht durchblicken, sondern anscheinend blicken die Schiedsrichter innen auch nicht durch. Und wie soll das denn irgendwie, wie soll man denn Verständnis dafür aufbringen, wenn es einfach so zufällig irgendwie, keine Ahnung, man würfelt, wie das jetzt irgendwie, ja, ob das jetzt angewendet wird oder nicht. Es ist einfach, ja, und das ist eigentlich das, was mich am meisten nervt. Das ist einfach so diese Inkonsequenz und dass es total undurchsichtig ist. Also, ja, da kann man auch, also, ich sag, da kann man was dran machen, aber eigentlich, da musst du was dran machen, dass wenn das so weitergeht, dann, das nimmt doch einfach den Spaß aus dem Fußball und die Emotionen einfach raus. Dann sagst du, gut, Elfmeter, ja, geil, und dann ist es auch, ja, wir sind uns alle einig beim Gucken, ja, ist auf jeden Fall Elfmeter, den musst du geben, alles klar, und dann ja, doch nicht.
Vor allem, weil wir, also die meisten von uns, ich zumindest auf jeden Fall, haben ja durch VAR eine Art Objektivität erhofft, dass sozusagen dann die Menschen, die dann in Köln halt drauf gucken, eine objektive Sichtweise haben, die dann sagen, okay, wir haben die Ruhe, wir gucken uns das an und dann können wir wirklich halt feststellen, war das jetzt ein Foul oder nicht. Und was aber jetzt durchkommt eigentlich, dass auch selbst, was auch ein bisschen dann normal ist, weil da sind ja auch Menschen in Köln, aber das sind alles willkürlich getroffene, subjektive Entscheidungen und dafür brauchst du dann VAR nicht. Also wenn es nach wie vor die Menschen genauso viele Fehler machen wie vor VAR, was auch halt normal ist, weil Menschen machen halt mal Fehler. Ich bin jetzt auch kein Verschwörungstheoretiker, dass ich denke, dass irgend so ein HSV-Fan in Köln saß und der hat natürlich nicht, aber das ist halt, wenn wirklich die menschlichen Fehler nach wie vor so präsent sind im Fußball, wie jetzt in Essen, wie da in Hannover, wie jetzt beim Derby, dann brauchst du so einen VAR nicht. Also bin ich wirklich der Meinung, da kann ich damit besser umgehen, wenn ich weiß, okay, der Schiedsrichter hat einen Fehlentscheidung getroffen, also seine Sichtweise. Ja, gut. Machen wir weiter. Oder Christian, wolltest du noch was zu sagen?
Nee, Tom hat alles gesagt.
Und es ist auch völlig egal eigentlich. Jetzt, wir machen einfach weiter. Weil eben ein paar, was aber noch, doch ganz kurz, muss ich nochmal drauf zurück, was noch ärgerlicher ist, dass nicht nur, dass ein Elfmeter nicht gegeben wurde, sondern dass auch halt eben dieser Jung, also der Spieler vom HSV, dann auch eine zweite gelbe Karte hätte bekommen müssen und dann kriegst du dann Pauli einen Elfmeter und der HSV spielt einmal weniger und dann ist das Derby eigentlich schon so ein bisschen vorentschieden. Gut, dann kann der HSV natürlich die Unterzahl auch noch ausgleichen, gerade der FC St. Pauli hat es in seiner DNA auch immer in Überzahl Gegentore zu kriegen. Da wäre vielleicht auch nochmal was gegangen für den HSV, aber da wäre es auf jeden Fall ein Riesenschritt in die richtige Richtung gewesen. Und so bekommt aber der HSV und der Trainer nochmal die Chance, Jung auszuwechseln. Ja. Dann aber, als Jung, oder willst du was zu sagen?
Ja, ich wollte weitermachen. Yeah. Denn ich habe sehr strategisch geplant, welche Teile vom Spiel ich nicht sehe, denn aufgrund des erhöhten Alkoholkonsums muss ich dann noch das eine Mal zur Toilette gehen und habe zum Glück das einzige Tor verpasst, was dann im Endeffekt auch egal war, weil es wohl nicht gegeben wurde. Aber darüber können wahrscheinlich eher die Menschen was erzählen, die im Raum waren und diese Bilder auch im Fernsehen gesehen haben.
Ja gut, also ich werde jetzt hier nicht über das Tor erzählen. Scheiß auf Simon Terodde. Er verdient es einfach nicht, dass über ihn hier in der Sendung gesprochen wird. Was du aber verpasst hast, unser Derby-Held wurde eingewechselt für Jung, nämlich der legendäre Rick van Drongelen. Muss man sich aber auch seine Geschichte sich auch erstmal ganz kurz irgendwie reinziehen. Also Rick van Drongelen fällt kurz nach unserem Derby-Sieg im Volkspark für 8 Monate aus. Ich habe mir kurz aufgeschrieben, ich glaube Außenbandriss war das. Bei ihm. Fällt aus mit Außenbandriss, 8 Monate. Das gegen St. Pauli wird er jetzt das erste Mal eben nach den 8 Monaten wieder eingewechselt. Also der feiert wieder sein Debüt. Und nach dem Derby wird bei ihm wieder ein Außenbandriss festgestellt im linken Sprunggelenk, der sich bei einem Grätsche an Matanovic sich zuzieht und fällt wieder erstmal wahrscheinlich mehrere Wochen, wenn nicht sogar Monate aus.
Also zum nächsten Derby ist er wieder bereit.
Ja, genau, richtig. Das kann man so sagen. Also wirklich, Rick van Drongelen wurde wirklich eingewechselt, damit er auch seinen nächsten Derby-Sieg für St. Pauli miterleben darf auf dem Feld.
Ja gut, wenn er schon keine Tore für uns schießt, dann kann er zumindest auch keine Tore für den HSV schießen.
Ja, und ein ganz schön teurer Spieler für den HSV, wenn die den nur in die Derbys einsetzen.
Ja, aber da war schon mal auf jeden Fall eine Phase des Spiels, wo St. Pauli immer mehr ins Spiel kam, wo wir tatsächlich, bis zu dieser Elfmeter-Entscheidung hatte ich sogar das Gefühl, dass wir mittlerweile die spielbestimmende Mannschaft sind und dass wir eigentlich in Führung gehen müssen. Und dann war das nach eben diese Entscheidung, nach dieser Elfmeter-Entscheidung, also nach dem nicht gegebenen Elfmeter, war irgendwie ein bisschen so die Puste aus, hatte man das Gefühl. Danach war ja auch die Phase, wo Simon Terodde dann das vermeintliche Tor dann macht, aber dann davor mit der Hand dann dran ist. Aber dann wieder so ab der ca. 75. Spielminute war wieder dann St. Pauli mehr spielbestimmt, hatte ich das Gefühl. Und dann passierte eigentlich sehr lange nichts bis zur 88. Spielminute. Oder sehe ich das? Habe ich was vergessen?
Also ich habe auf jeden Fall noch eine Situation von Marmoush im Strafraum im Kopf. Die Aktionen waren einfach brillant. Da hat man wieder gesehen, was er eigentlich drauf hat. Er kommt, glaube ich, so aus dem Halbraum rechts in den Strafraum rein und ist eigentlich nur umgeben von Verteidigern und lupft sich den Ball selber über sich selber rüber, nimmt ihn auf der anderen Seite an, dreht sich zweimal und wieder zurück nach rechts und schließt dann ab und es geht dann auch so einen halben Meter am Tor vorbei. Ja, Ulreich wäre vielleicht dran gewesen und ist natürlich schade, dass sowas dann nicht reingeht. Aber also die Aktion fand ich wirklich richtig gut gemacht und richtig gut gelöst von ihm, gerade weil wir schon öfter uns auch darüber unterhalten haben, dass er dann rumtrickst, rumdribbelt, was auch immer, tunnelt, aber halt nicht aufs Tor schießt. Und ob er dann trifft oder nicht, das ist mir eigentlich gar nicht so wichtig. Hauptsache, dass er weiß, wo es überhaupt steht, das Tor, und dass er dann zumindest versucht, da auch drauf zu halten. Und das war nachher auch einfach viel knapper, als schon so andere Torschüsse waren. Also das habe ich auf jeden Fall noch in auf jeden Fall gute Erinnerung.
Ja, aber ich glaube, das war noch in der ersten Halbzeit, glaube ich, war das.
Das stimmt. Das war in der ersten Halbzeit, weil das dann auf das Tor geschossen war. Aber egal, trotzdem war das eine gute Chance für Marmoush. Marmoush hat da, glaube ich, aber auch grundsätzlich, glaube ich, einen der besten Spiele gemacht. Zumindest hat er keine Chance, wo ich denn sagen würde, das hat er. Also er hat bis jetzt fast bei jedem Spiel eine Chance gehabt, wo ich denke, das muss er einfach machen. Und das macht er aber irgendwie nicht. Und davon hatte er, das ist, glaube ich, jetzt gegen den HSV war schon wirklich trotzdem sehr, sehr effektiv. Das, was ich bei ihm immer so vermisse. Er war, glaube ich, so circa, also ab der 70. Minute hättest du den schon sehr gut auswechseln können, weil er, glaube ich, einfach schon, also die Puste einfach aus war. Und wir kennen ja Schuler, dass er eigentlich grundsätzlich nie vor der 98. Minute wechselt. Aber das hätte er schon eigentlich bei dem Spiel ganz gut und gerne machen können. Da haben wir auch, Tom und ich, sogar drüber unterhalten während des Spiels, dass tatsächlich die zwei Auswechslungen, die er getätigt hat, also ein bisschen früher, einmal halt wegen Zielers, weil er musste und weil Zielers auch zu ihm hinging und meinte so, Aytekin meinte zu mir, ich bin raus, wenn ich noch einen Foul mache. Und dann hat er noch Olsson ausgewechselt, weil Olsson auch nicht mehr weiter konnte. Ja gut, hättest du auch früher ein paar Wechsel mehr machen können. Aber gut, jetzt ist es halt so, wie es ist.
Ja, ich glaube auch, da haben sich beide Trainer, ne? Ich glaube auch Tune hat ziemlich spät erst gewechselt. Also beide Trainer waren irgendwie darauf aus, nichts an dem System zu verändern und das weiterspielen zu lassen. Aber man hat irgendwann bei Marmoush auf jeden Fall gemerkt, dass die Puste aus war. Der Typ ist so viel gerannt, hatte so viele gute Aktionen, hatte eine richtig gute erste Ballberührung. Da ist dann auch verdient ausgewechselt worden. Hat echt ein richtig gutes Derby gespielt, fand ich.
Sein Marktwert auf transfermarkt.de stieg ja auch jetzt von, glaube ich, 250.000 Euro auf 900.000. Also hat sein Marktwert auch fast vervierfacht. Sehr gute.
Ja, ja. Ja, so wie das Leihspieler halt tendenziell einfach beim FC St. Pauli machen in letzter Zeit. Ja, aber ja, so einige Wechsel haben sich ja dann doch gelohnt. Auf jeden Fall die Einwechslung von Luca Zander. Da wird sich wohl auf jeden Fall niemand drüber beschweren, wenn wir dann jetzt zur 88. Minute kommen wollen. Also ehrlich gesagt, ist in dieser ganzen Situation ist mir Luca Zander einfach, da bin ich eigentlich irgendwie am stolzesten drauf drüber. Da freue ich mich einfach wirklich, super für ihn. Ich fand die Aktion genial. Und wenn ihr nachher vielleicht am Ende der Folge das noch raushören könnt, dann war das auch in der Situation auch schon so, dass ich mich sehr gefreut habe, wie er in Rückraum spielt und vorlegt. Für den Torschützen.
Genau. Ja, ja.
Ja, erzähl. Sag.
Nein. Ich wollte nur, weil Tom den Blick so auf Luca Zander gelegt hat, wenn wir noch eine Stufe zurückgehen zu Rodrigo Salazar, wenn ich mir überlege, wie er links vom Strafraum relativ nah an den Trainern, nimmt er den Ball an, dreht sich wunderbar, hat irgendwie noch mega viel Speed drauf, geht an zwei Hamburger Spielern vorbei, hat den Kopf oben und spielt den also wunderbar einmal über die Abwehr rüber, lang auf Luca Zander ins rechte Strafraumeck und der legt einmal ab. Und also die Vorarbeit von Salazar war mega mäßig, wie er auch die HSV-Spiele abgehängt hat und dann so einen Pass zu spielen. Er hätte auch den einfachen Pass spielen können, einfach quer rüber, aber er spielt den etwas risikoreicheren Pass, Zander legt ab und Xhiri donnert das Ding einfach rein.
Ja, ich muss mal ganz kurz für die alten Nostalgiker unter uns, ich musste mich bei dem Move von Salazar, wo er sich zwischen den zwei HSV-Spielern sich durchsetzt und auf einmal ganz viel Raum gewinnt, musste ich ganz kurz an die Szene von Michel Masingudinse denken, wo er beim Pokalspiel gegen Werder Bremen einfach durch die Bremer Abwehr durchgeht und dann einmal für Schulle vorlegt, wo Schulz das 3:1 macht, nur mal ganz kurz. Das war eine ähnliche Situation, gut ein bisschen weiter weg vom Tor wie damals Michel, aber trotzdem Da musste ich schon daran denken, weil der einmal zwischen den zwei Leuten genauso durchgeht und sonst alles andere ist halt einfach genial. Ich meine, die ganze Erleichterung, wie was ja uns bei uns ja auch war, am Ende des Tages ist es dann ja auch, es ist dann danach nicht mehr so viel passiert, ein bisschen schon, da können wir noch zu, aber eigentlich war das halt, das war ein sehr verdientes Tor eigentlich, also ein sehr verdienter Derby-Sieg am Ende. Und trotzdem, also obwohl die Schiedsrichterentscheidung jetzt auch nicht so positiv ausgefallen, also die Schiedsrichterentscheidungen nicht so positiv ausgefallen sind, wenn du das Spiel dann am Ende doch noch gewinnen kannst gegen eine Mannschaft, die wirklich um den Aufstieg spielt, bei der es um alles geht fast schon. Riesen Erleichterung auch. Könnt ihr wahrscheinlich auch hören nach der Sendung, wie gesagt, haben wir euch was vorbereitet. Das Tor von Chiré, wie er dann einfach so raufhält. Oh, es gab mal früher bei St. Pauli einige Spieler, gibt es ja eigentlich heute immer noch, die dann bei so einem Ball immer noch gerne annehmen, gerne vielleicht auf den anderen Fuß legen, dann gerne nochmal vielleicht querspielen oder wie auch immer. Und Chiré dachte einfach so, Leute, Derby-Sieg, hab Bock drauf. Ich mache ihn erstmal rein und dann können sie zusehen, wie sie das nachher, also wie die HSVer nachher erklären, wie, warum sie auch diese Saison nicht aufsteigen werden. Also war genial.
Ja, da wir sowieso ja anscheinend nicht ganz so chronologisch vorgehen, mir ist eigentlich auch eingefallen, als du noch wieder den Spotlight auf Salazar gelenkt hast, dass der ja auch noch einen Torschuss hatte. Ich glaube, das war auch, ob das auch am Ende der ersten Halbzeit war oder zu Beginn der zweiten, weiß ich gar nicht mehr so genau, aber da hat er auch auch einen Torschuss abgegeben. Das war auch von ziemlich weit weg, aber der war gar nicht so schlecht platziert, wenn ich mich richtig erinnere. Also das ist eigentlich auch was man eher von Chiré kennt als von Salazar. Aber das fand ich auf jeden Fall echt ganz gut, dass er da auch einfach mal abgezogen und aufs Tor gehalten hat.
Aber das war nicht das Ding, was so fast ins lange Eck gegangen ist. Ja, okay. Ja, das war erste Halbzeit, ne?
Ja. Aber das war, das hat mich auch ein bisschen überrascht, aber auch gefreut, dass er von da aus trotzdem den Abschluss sucht. Das zeigt natürlich auch, dass du irgendwie Bock hast, auch Tore zu schießen und auch Druck zu machen.
Ja, ich fand auch, es war voll richtig. Und ich meine, wenn du das machen kannst und machen sollst, dann im Derby, weil wenn so ein Ding reingeht, also das pusht dich dann ja nochmal so krass. Das geht ja nochmal richtig ab.
Ja, genau. Das war auch eine Phase, wo wir auch halt da zeigen mussten, auch dem HSV, dass wir auch im Spiel sind. Und das machst du halt in der Regel auch durch Schüsse aufs Tor. Weil da auch, glaube ich, das war noch wirklich da die Phase, wo wir noch, glaube ich, gar keinen Torschuss hatten. Und da musst du, da ist halt ganz gut, wenn man einen Spieler in der Mannschaft hat wie Chiré, wie Rodrigo, die dann auch einfach mal wirklich aus der Ferne raufreiten und nicht den Ball ins Tor tragen wollen. Ja, nach dem Tor, Jubel. Und dann gab es noch eine Szene, über die man sprechen sollte. Der HSV-Kapitän, Tim Leibold, kriegt ja noch eine rote Karte, weil er dumm ist. Und weil Giulio Buchsteller das eigentlich ganz gut provoziert hat, was er dann nachher nach dem Spiel auch lustigerweise selbst zugegeben hat, fanden wir auch ziemlich herrlich, wo er noch darauf angesprochen wird. Und er meinte so, ja, auf jeden Fall habe ich ihn provoziert. Das fanden wir ziemlich, ziemlich lustig. Gut, kann ich jetzt natürlich auch verstehen, wenn HSV dann so spät dann das 1-0 macht und dann der HSV-Spieler unseren Einwurf blockiert, dann wahrscheinlich wäre ich auch der Erste gewesen, der den HSV-Spieler auch irgendwie kaputt tritt. Also ich kann das auch verstehen, wenn man da ein bisschen emotionaler wird. Das ist auch nicht schlimm, wenn man dann eine rote Karte abholt. Auf jeden Fall finde ich das ja noch besser, dass der HSV nicht nur das Spiel verloren hat, sondern auch seinen eigenen Kapitän für die nächsten Spiele. Die nächsten zwei Spiele sind es, glaube ich, das schweckt ja auch noch mal ein bisschen im Aufstiegskampf und ja, genau.
Ja, vor allem war das nicht sogar so, dass gar nicht Burgstaller selber den Einwurf blockiert hatte, sondern Chiré war das, genau. Das war dann auch wieder so eine Sache. Chiré blockt den Einwurf aber Burgstaller kriegt den Tritt ab. Da hat man auch wirklich gesehen, so, ja, da ist wirklich also der Frust auch da. Und dann ist auch egal, welcher Spieler da jetzt steht. Hauptsache, man lässt dem halt freien Lauf. Aber gut, im Fußball bezahlst du dann halt dafür auch dann mal mit einer roten Karte und dann wirst du gesperrt. Und dann, ja, ist es halt wieder Frühling, ne? Und der HSV macht seinem Namen alle Ehre. Als Zweitligist.
Ja, da muss man auch halt mal gucken, wie der HSV überhaupt noch in den nächsten Spiele, ob sie wieder wirklich im Frühling komplett jetzt versagen und den kompletten Aufstieg verspielen. Am nächsten Montag haben sie ja das Schleswig-Holstein-Derby gegen Holstein-Kiel. Da müssen sie auch mal gucken, wer überhaupt der größte schleswig-holsteinische Verein ist. Südpinneberg oder Kiel können sie sich unter sich dann ausmachen. Wenn man das natürlich so guckt, dass Schalke auch höchstwahrscheinlich absteigt, Und der HSV dann nächste Saison dann wieder in der zweiten Liga spielen sollte, dann ist es wieder so, dass man nicht unbedingt, also man sollte sowieso nach so einer Saison, wo man lange im Abstiegskampf war, nicht sofort wieder vom Aufstieg träumen. Aber es ist halt schon so, dass ich irgendwann mal doch gerne wieder zumindest darüber ernsthaft träumen wollen würde, dass wir mal vielleicht im Aufstiegskampf ein Wort mitreden können. Und wir haben ja aktuell, meiner Meinung nach, wirklich auch die beste Zweitligamannschaft. Wir haben in der Rückrundentabelle, sehen wir auf dem ersten Platz. Wenn sich niemand verletzt, würde mich auch überhaupt nicht wundern, wenn wir am Ende der Rückrunde,
Aufsteigen.
also nein, das nicht, wenn wir am Ende nach den 17. Spieltagen in der Rückrunde auch noch die beste Rückrundemannschaft sind, würde mich auch nicht wundern, weil das Zeug hat diese Mannschaft auf jeden Fall dazu. Und dann ist natürlich so, aber wenn du diesen positiven Schwung aus der Rückrunde, wie Bielefeld das auch vor 1,5 Jahren gemacht hat, wenn du das in die nächste Saison mitnehmen willst und dann vielleicht auch mal doch vielleicht einen Aufstieg mitspielen möchtest, wird es halt schwierig, wenn dann mal vielleicht ein Schalke in der zweiten Liga spielt und auch der HSV und auch vielleicht, wenn irgendwie Hertha nochmal in der Relegation vielleicht auch runtergeht oder so. Das muss man halt gucken. Grundsätzlich wäre es aber so, dass ich kein Problem damit hatte, tatsächlich, wenn der HSV dann doch wirklich aufsteigen würde, muss ich dann mal an dieser Stelle erwähnen.
Ja, gut. Eigentlich haben wir schon über so einiges gesprochen jetzt. Ja, nach der roten Karte hat man ja das Spiel eigentlich auch nur irgendwie noch runtergespielt.
Ja, aber mich würde mal interessieren, was sagt ihr denn zum Thema? Wollt ihr HSV, wollt ihr dass sie aufsteigen oder wollt ihr nächstes Jahr nochmal zwei Stadtderbys? Wollt ihr nochmal, dass die Chance kriegen, sich zu revanchieren? Finde ich auch ziemlich interessant, gerade nach einem Derby-Sieg. Hätten wir da jetzt zum Beispiel verloren, hätte ich natürlich sofort gesagt, so lasst die mal bitte nicht aufsteigen, weil nächste Saison, wo wir auch mal selber ins Stadion gehen, würde ich schon ziemlich gerne, dass wir uns revanchieren, aber so, dass wir gewonnen haben, können sie meinetwegen hoch. Wie seht ihr das?
Och ja, also meinetwegen können wir noch eine Weile länger Stadtmeister bleiben. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Aber ehrlich gesagt verschwende ich gar nicht so viel meiner Lebenszeit damit, über den HSV nachzudenken. Das heißt, ja, also ich spiele auch gerne nochmal gegen die und gewinne nochmal gegen die. Ja, ich meine, wenn St. Pauli, ja, also die haben ja gezeigt, dass sie es können. Dann kann man das in Zukunft wahrscheinlich auch noch öfter machen. Das ist schon lange nicht mehr so, dass da so ein großer Unterschied herrscht zwischen den Mannschaften.
Ja, ich meine, grundsätzlich sehe ich das auch so wie Tommy. Ich mache mir da auch überhaupt gar keine Gedanken, ist mir völlig egal. Aber grundsätzlich, wenn der HSV aufsteigen sollte, dann kommen wir gerne hinterher und dann werden wir Stadtmeister in der Bundesliga. Also das sehe ich lieber als in der zweiten
Ja,
Bundesliga.
genau. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt 24/7 darüber nachdenke, ob der HSV jetzt die Klasse hält oder nicht und dass ich damit ins Bett gehe, davon träume und dann auch sondern damit aufwache. Es ist nur so, dass es halt wirklich das größte. Also für mich zumindest das größte Spiel ist, was du als St. Pauli-Fan haben kannst. Und genau deswegen dachte ich da mal bisschen mehr drüber nach jetzt.
Ja gut, aber wo man jetzt nach den Derby-Siegen auch so ins Träumen gerät. Also ich würde auf jeden Fall schon gerne einen Aufstieg der Mannschaft in die erste Bundesliga miterleben. Ich bin ja, wie gesagt, noch nicht so lange St. Pauli-Fan. Deswegen habe ich den letzten Aufstieg noch nicht so mitgemacht. Und ja, wenn Derby-Sieg sonst das Größte ist, was du mitmachen kannst, ja gut, das ist ja fast schon nichts mehr Besonderes. Fast schon nichts mehr Besonderes. Aber ja, das wäre dann der nächste Schritt und danach dann halt Europapokal.
Vor allem, ich weiß ja nicht, ob ihr den Artikel von 11 Freunde gelesen habt, da ist jetzt gerade auch drüber geschrieben worden, wissen wir aber auch halt selber. In den letzten 7 Derbys hatte St. Pauli mehr als die Hälfte, also 4 Stück gewonnen. Alle 4 Derbysiege waren ja zu null. Darüber hinaus gab es noch 2 Unentschieden und wir haben nur ein Spiel verloren. Gut, das Spiel, was wir verloren haben, war mir persönlich das schlimmste Spiel, was ich jemals im Stadion gesehen habe. Aber gut, wie gesagt, 7 Spiele, 4 Siege, 2 Unentschieden, einmal verloren. Das ist jetzt auch nicht gerade die schlechteste Bilanz, die du haben kannst. Gut, aber wenn du halt der größte der Hamburger Verein bist, dann ist es ja auch irgendwann auch logisch, dass du die bessere Bilanz hast gegen die kleinen Nachbarn.
Ja, ich meine, Tom und ich, wir sind da wirklich ziemlich verwöhnt, muss ich sagen. Das schlägt sich jetzt nieder.
Ja, und dann können wir ja mal gucken, wie das jetzt weitergeht mit dem Verein. Aber auf jeden Fall kann man schon sagen, don't stop me now. Also wenn man schon so einen Lauf hat, dann kann man auch gerne so weitermachen. Und dann Ne, also Christian hatte ja schon vor ein paar Wochen gesagt, dass es vielleicht noch für einen einstelligen Tabellenplatz reicht. Auch im Moment sieht das doch alles ganz gut danach aus, würde ich sagen.
Ja, und da habe ich da ja gesagt, dass ich dann sozusagen daran gar nicht glaube. Ich muss jetzt auch meine Meinung ein bisschen ändern. Ich hätte auch nie gedacht, dass wir dann danach noch die Spiele gewinnen, die wir gewonnen haben, jetzt in den letzten 8 Spielen 7-mal gewonnen. Das ist, also wer unsere Instagram-Seite verfolgt, weiß ja, dass wir beim letzten Bild, was wir gepostet haben, haben wir auch geschrieben, dass wir uns festlegen, dass es gerade die beste St. Pauli-Mannschaft ist seit der Aufstiegssaison 2009, 2010. Dabei bleibe ich, also das zeigen die Ergebnisse, oder bleiben wir, das zeigen die Ergebnisse, das zeigt die Art und Weise, wie die Jungs Fußball spielen, also das Glück, was wir dann vermeintlich haben. Gerade bei den Bayern wird ganz oft drüber gesprochen, das ist irgendwie so Bayern-Dusel. Ich meine, da sagen die Spieler auch immer selber, dass es halt hart erarbeitet ist, das Glück eigentlich auch so, was de facto gar nicht existiert, vor allem nicht, wenn du immer Glück hast, immer Glück kannst, also du kannst nicht immer Glück haben, wenn das wirklich immer ne, sich ändern könnte, weil es halt nur Glück ist, sowas gibt es nicht. Das erarbeitest du dir und die Jungs erarbeiten sich im Moment halt sehr, sehr, sehr viel. Und ja, es ist halt sehr, sehr schade, dass man in der Hinrunde einen Guido Burgstaller nicht dabei hatte, beziehungsweise dass er sich schnell verletzt hat, dass auch andere Spieler verletzt ausfielen, weil wer weiß, wo wir jetzt wären, wenn es da anders gewesen wäre. Aber sonst würde ich sagen, wir haben alles, was wir euch mitteilen wollten bei dieser Derby-Sieger-Ausgabe. Was wir noch mal ganz kurz zum Ende hin sagen können, die nächste Ausgabe, die wir machen, wird, es kann sein, dass die jetzt nicht innerhalb der nächsten 2, 3 Wochen kommen wird, sondern erst Anfang Mitte April. Wir legen uns auch darauf nicht fest, vielleicht kommt es dann doch früher, mal gucken. Das kann sein, dass wir jetzt eben durch andere Verpflichtungen gerade in den nächsten Wochen nicht unbedingt dazukommen werden, eine Sendung aufzunehmen. Aber wir haben uns ein ziemlich cooles Thema schon mal überlegt. Das können wir schon mal verraten. Wir sagen nicht was, aber wir haben auf jeden Fall schon mal was Gutes für euch überlegt. Wir werden uns auch bemühen, dass wir den ersten Gast auch begrüßen können bei dieser nächsten Episode. Aber wie gesagt, wann die kommt, das halten wir noch offen. Ich würde sonst sagen, Hamburg ist braun-weiß. Christian?
Bitte? Ich habe nichts mehr zu sagen.
Ja gut, dann lass es. Aber dann haben wir für euch noch heute ein ganz besonderes Outro vorbereitet, wo ihr euch auf jeden Fall schon mal drauf freuen könnt. Und dann, ja, bis zum nächsten Mal.
Ja, macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüssi.
Jetzt, da läuft er ein.
Super Ball.
Ja, schieß!
Ball, nächste Chance.
Ja! 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 Ja!
Ja! Mann! Schule! Meistertrainer!
Ein Highlight! Ihr habt keine Chance!
Ja, Mann!